Liebe Gemeinde, was setzt der Gärtner oder die Gärtnerin als erstes in seinen Gemüse- oder Blumengarten? Antwort: seinen Fuß. Seinen Fuß oder ihren Fuß. Sich glücklich schätzen kann, wer einen Garten hat und seinen Fuß da reinsetzen kann. Und wer keinen Garten hat, kann sich auch glücklich schätzen. Man kann ja jederzeit im Vorübergehen in die Gärten von anderen schauen, sehen und bestaunen, was dort alles wächst und blüht. Jederzeit. So wie man eine Blume nicht leer riechen kann, so nimmt man ja auch nichts weg aus den Gärten von anderen, wo man über den Zaun hinweg sieht, betrachtet, bestaunt, was es da gibt und was dort wächst und blüht, oder? Man nimmt nichts weg, den anderen nichts weg. Und eine Blume kann man auch nicht leer riechen. Ich selber habe beides. Ich habe einen Garten und ich habe doch keinen, der mir gehört, weil ich im Pfarrhaus zur Miete wohne, der Garten also quasi gemietet ist wie die Wohnung. Der Monat Juni, durch den wir jetzt gerade gehen, ist ein Gartenmonat allererster Güte. Jetzt blüht, was nur blühen kann. Aus meinem Arbeitszimmer, zu ebener Erde gelegen, sehe ich, was meine Pfarrervorgänger haben wachsen lassen oder einst selber gepflanzt haben. Rosen und Lilien, Frauenmantel und Lavendel, Pfingstrosen, schon verblüht. Die wilde Heckenrose, sie blüht gerade und hat dort Platz. Holunder gedeiht, Glockenblumen und die Spornblume. Etwas habe ich selber schon dazu getan, einen Flieder, Buschrosen, eine Kletterhortensie und wilder Wein für die Mauer zur Straße hin und schon im letzten Sommer und für diesen wieder eine bunte Blumenmischung als Bienenweide. Der kleine Garten zwischen Pfarrhaus, Kirche und Friedhof, ja, er ist eine wahre Pracht, gerade jetzt im Juni, für die Augen und für die Nase, leider nicht für die Ohren. Doch dafür kann der Garten nichts. Drumherum ist es vom Verkehr auf der Straße sehr laut, auch am Wochenende. Aber das Problem haben auch andere Dörfer. In Ruhe sitzen kann man dort nicht. Schade für mich, sehr schade. Aber das Bestaunen der Blumen und Blüten, das lasse ich mir trotzdem nicht nehmen. In meinem Garten nicht und auch in den Gärten der anderen nicht. Denn Symbole sind sie für das Leben, für Wachstum, für Blühen und Gedeihen und für Vergänglichkeit. Ja, dafür auch, denn alles hat seine Zeit. So wie es schon der biblische Prediger Salomo gesehen, wahrgenommen und mit Worten ausgedrückt hat. Alles hat seine Zeit, auch im Garten. Gärten sind Glücklichmacher, glaube ich, Glücklichmacher von allererster Güte. Vielleicht gerade deshalb in den vergehenden Zeiten, über Monate und Jahre hinweg, in denen sich die Erde um die Sonne dreht. Glücklich, glaube ich, macht auch das Arbeiten im Garten, mich zumindest. Das Pflanzen, das Hegen und Pflegen. Ich glaube wirklich, jeder Aufenthalt und jede Arbeit im Garten ist so etwas schwer zu beschreiben, aber so etwas wie Therapie gegen Schwermut und gegen Verdrießlichkeit. Jeder Aufenthalt im Garten, mir geht es so. Da sind wir nun heute Morgen in diesem Garten, der so übergeht in die Landschaft, versammelt. Wir dürfen unseren Fuß in dein Refugium setzen, liebe Heidi, zum dritten von insgesamt 4 Gartengottesdiensten für Hohenstein, aber diesmal nicht in Hohenstein, wie gesagt, sondern hier in der Gemeinde Pfronstetten. Die Evangelischen aus Pfronstetten, Eichstetten und Eichelau gehören zur Kirchengemeinde Oedenwaldstetten dazu. Aus allen Gemeinden sind wir hier zusammengekommen, aus Hohenstein, und das ist schön so und gut. Wir sehen, wie wir wachsen und blühen und gedeihen. Und der Psalm, den wir vorhin gebetet haben, der ist dabei wie ein Geländer, an dem wir unsere Füße voreinander setzen. Lobe den Herrn, meine Seele, wie sind deine Werke so groß und viel, Du hast sie alle weise geordnet und die Erde ist voll deiner Güte. Ist das nicht ein Geländer? Der 104. Psalm klingt anders als andere Bibelstellen. Das muss man sagen. Und zwar, was die Art und Weise angeht, wie er sich vorstellt, der Psalmbeter sich vorstellt, dass Gott und die Welt zusammengehören, insbesondere wie es um den Platz oder um den Rang bestellt ist, der dem Menschen darin zukommt. Anders als andere betont unser Psalm für heute Morgen, der Mensch bleibt ein Geschöpf unter wie mit den anderen Geschöpfen, ohne Überlegenheit oder Herrschaftsauftrag, sich die Erde untertan zu machen. Denn das ist ja sehr missverständlich, dieses sich untertan machen, was auch in der Bibel steht. Sehr missverständlich. Ebenso wie Tiere und Pflanzen lebt auch der Mensch in absoluter Abhängigkeit vom Atem oder Geist Gottes. Ohne Atem Gottes kehren Pflanzen, Tiere und Menschen wieder zurück zum Staub. Die Abhängigkeit vom Schöpfer wird unterstrichen, auch durch die Abhängigkeit von der Nahrung, die er zur rechten Zeit gibt, sowie vom Wasser, mit dem er alle und alles tränkt. Alles und alle hängen zusammen, leben zusammen, sind ebenbürtige, sind gleichgewichtige, in der Waagschale des Lebens von Gott geschaffen und gehalten in seinem Lebensgarten. Und die Erschaffung der Erde, sie liegt im Psalm 104 nicht weit zurück in der Vergangenheit, sie ist auch nicht abgeschlossen, vielmehr geht sie weiter als fortwährende Schöpfung, als ständige Zuwendung Gottes, die alles Geschaffene ernährt und erhält. Die alten Lieder in unserem Gesangbuch wissen davon zu singen, lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren, der dich erhält, wie es dir selber gefällt, hast du nicht dieses verspüret? Nie ist sie beendet, die Erschaffung der Welt, auch meine nicht und deine nicht. Wenn es gilt, was in diesem Psalm ins Wort gefasst wird, Gott erschafft uns wahrlich alle Morgen neu. Er lässt seine Sonne aufgehen über Gute und Böse. Und nie ist alles beendet. Denn Beendung würde bedeuten, konsequent zu Ende gedacht, Beendung würde bedeuten Abwendung Gottes. Doch der Psalm kennt keinen Gott, der fern über einer fertigen Erde thront. Er preist einen schaffenden Schöpfer, in Bewegung, der das Licht wie ein Kleid um sich schlingt, der mit Wind und Wolken unterwegs ist, Pflanzen, Tiere, Berge, Bäume und Menschen tränkt. In einem jüdischen, in einem rabbinischen Kommentar zum 104. Psalm heißt es, die Welt wird erst sichtbar, wo sie besungen wird. Die Welt wird erst sichtbar, wo wir über sie zu staunen vermögen. Staunen heißt, die Welt wahrnehmen, wie Gott es getan hat nach dem 6. Schöpfungstag und siehe, es war alles sehr gut. Staunen, glaube ich, ist die erste, die ursprüngliche Form des Dankes. Aber offensichtlich ist es möglich, das Glück des Lebens für so alltäglich und selbstverständlich zu halten, dass man es nicht mehr sieht. Man kann Brot essen und sich nicht darüber wundert, dass man satt wird. Man kann an einer Blume riechen und sich nicht darüber wundern, wie sie duftet. Man kann von einem Menschen geliebt werden und die Liebe achtlos für selbstverständlich halten oder für alltäglich. Man kann den Wind und die Nacht erleben und kein Loblied auf sie singen und keinen Dank für sie empfinden. In allen geistlichen Lehren, liebe Gemeinde, in allen geistlichen Lehren, quer durch die ganze Ökumene, wurde vor der Lebensträgheit, vor dem Lebensekel, vor der Lebensmüdigkeit und Verdrießlichkeit und der Stumpfheit immer wieder gewarnt. Eine Stumpfheit, die alles grau und undeutlich lässt, diese Haltung der Undankbarkeit und des vergessenen Lobes, sie gehörte zu den Hauptsünden. Es ist eine Art Maulwurfskrankheit. Und der Herr Maulwurf, der doch so wichtig ist für die Erde und der Gott lobt mit seinem schönen Frack, der möge mir verzeihen, dass ich sein Bild benutze für diesen Zustand. Lebensträgheit, zu träge sein, um den Glanz Gottes in seiner Schöpfung zu suchen. Lebensekel, die merkwürdige Kunst, aus allem, was uns umgibt, immer nur den Verfall und die Zerstörung herauszulesen, nicht klagen und nicht loben können, nicht weinen und nicht danken können, das ist die Morbus-Krankheit, die alles grau und stumpf macht. Gott bewahre uns davor. Wir sind zu unseren Lebzeiten, glaube ich, auch für unsere Lebensfreude verantwortlich. Zumindest ein Stück. Sie wächst, indem wir danken. Der Lebensmut und die Lebenslust wachsen, wo sie ein Lied und ein Wort des Dankes finden. Unbesungenes Leben ist nur ein halbes Leben. Das Lob und der Dank, sie sind wie eine zweite Schöpfung der Welt und des Lebens. Oder um es in dem rabbinischen Satz zu sagen, die Welt wird erst sichtbar, wo sie besungen wird. Und wo könnte man das besser tun, als heute Morgen hier, an diesem Ort, in diesem Refugium? Ich glaube, ein Garten, das ist der beste Ort, das Staunen nicht nur nicht zu verlernen, sondern es zu hegen und zu pflegen wie eine schöne Pflanze, sich glücklich schätzen. Das kann, wer einen Garten hat. Und wer keinen hat, kann sich auch glücklich schätzen. Und was der Pfarrer macht, können auch andere. Jederzeit im Vorübergehen in die Gärten von anderen schauen, sehen, was dort alles wächst, blüht und gedeiht und so die Seele erfreut. Amen.